Herzlich willkommen allerseits und ich hoffe, dass meine Stimme durchhebt bis am Schluss, weil ich ein bisschen verkeistert bin. Wir werden heute das Gleichnis von Jesus anschauen und zwar findet man das im Matthäusevangelium im 25. Kapitel in den Vers 1 bis 13. Es geht um das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die 5 Törichten und die 5 Klugen. Jetzt mache ich da schnell auf meine PowerPoint. Gut. Also, das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Jetzt wird ihr wieder wissen, gut, Präsentation beenden. Also, wir haben da ein Gleichnis, in dem Tredisch von einem Bräutigam. Jetzt, wo es um Bräutigam geht, geht es eigentlich auch um Brut. In der syrischen Bibelübersetzung und in der ersten nicht revidierten Vulgata, wo von Hieronymus im 4. Jahrhundert erstellt worden ist, figuriert eine Frau. Der kommt Jesus zusammen mit seiner Frau. Und das würde auch Sinn machen und wir werden darauf zurückkommen. Aber in unseren gängigen Übersetzungen kommt keine Frau vor. Vielleicht, weil sie auch keine aktive Rolle spielt in dem Gleichnis. In unserem Gleichnis ist auch die Rede von 10 Brutjungfern, die auf den Bräutigam warten, um den Bräutigam, Klammern, und seine Frau, Brut, zum Fest zu begleiten. Und das Warten dauert viel länger, als alle angenommen haben. Trotzdem, obwohl es so lange geht, ist die Hälfte der Jungfrauen nicht vorbereitet. Und dabei hätten sie jetzt wirklich mehr als genug Zeit gehabt. Aber jetzt verlieren sie zusätzlich noch Zeit, indem sie statt, dass sie aus eigener Verantwortlichkeit heraus würden handeln, die anderen wollen anpumpen, damit sie doch von ihrem Öl überkommen können. Wo sie schließlich scheinbar vorbereitet soweit sind und der Bräutigam um Einlass zum grossen Hochzeitsfest bittet, ist es gespannt. Während die klugen 5 bereits am Fest sind, erkennt der Bräutigam die anderen 5 nicht und schickt es fort. Als ich das Gleichnis gewählt habe, habe ich mich mega gefreut, das endlich einmal wirklich in der Tiefe zu studieren. Und dann bald habe ich gemerkt, dass das recht viel schwieriger ist, als ich das so gemeint habe. Und zwar gibt es etliche ganz unterschiedliche und sich widersprechende Auslegungen von teilweise wirklich bekannten Bibelauslegen. Also ich werde euch heute mein Verständnis von dem Gleichnis darlegen. Ich bin mit meiner Interpretation nicht ganz allein. Es gibt ein paar namhafte Bibellehrer, die das gleiche Verständnis haben, unter anderem das Kohlfeld und der Arnold-Fruchtenbaum. Aber ich bin mir bewusst, dass unser Wissen, unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk und auch andere Bibellehrer, bessere, bekanntere Bibellehrer haben sich auch vom Heiligen Geist leiten und sind auf andere Ergebnisse gekommen. Aber die Widersprüchlichkeiten sollen uns nicht verunsichern und entmutigen. Die Schrift sagt, dass die Erkenntnis werde zunehmen. Und so werden wir uns das Beste tun, um Gottes Wort zu entschlüsseln und daraus zu lernen. Die meisten Bibelausleger verstehen Gleichnis wie Bilder. Sie nehmen daraus die Hauptaussage und lassen den Rest quasi links liegen. Nach meiner Ansicht, wenn man nur die Hauptaussage nimmt, dann ist das, wie wenn man nur das Fleisch rausessen würde, aus einem feinen Teller raus. Und das Gemüse und der Salat und das Brot, alles würde unbeachtet liegen, obwohl erst das Ganze, der ganze Teller ergibt die ganze Aussage von der Speise. Ich meine, dass die Vergleiche, die Jesus zieht in seinen Gleichnis, auch in ihren Details stimmen. Und ich meine, dass so viel Stimmigkeit sollte man unserem Herrn auch zutrauen. Auch wenn es uns das Verständnis erschweren tut. Weil es gibt Details, wo man vielleicht noch keine Parallelen dazu gefunden hat. Aber eben, ich denke, dass da die Erkenntnis wird zunehmen. Wir werden das also so anschauen. Anschliessend werden wir Vers für Vers durchs Gleichnis gehen. Und als dritten Schritt werden wir uns Gedanken machen, was wir können aus dieser gewonnenen Erkenntnis umsetzen können, was das für uns heute heisst und was wir mit dem können machen. Für die, die nicht so sehr an den Details interessiert sind, schon mal eine sehr gute Nachricht. Alle seriösen Bibelausleger sind sich über die Kernaussage vom Gleichnis einig. Die Kernaussage lautet, wir sollen wachsam sein und jederzeit bereit, Jesus zu begegnen. Ich persönlich denke, wenn das alles wäre, warum hat denn Jesus so eine grosse, schöne Geschichte drumherum geflochten? Ich denke, dass das noch mehr zu bieten hat. Einig sind sich auch alle Bibelausleger, dass der Bräutigam Christus darstellt. Gut, aber wie gesagt, wo ein Bräutigam ist, da ist eine Braut. Und wir möchten gerne wissen, wer ist denn die Braut, auch wenn sie jetzt in unserem Gleichnis nicht erwähnt wird. Und wer stellt die Brautjungfer dar? Und die vielleicht schwierigste Frage, zu welchem Zeitpunkt innerhalb vom Heilsplan von Gott wird das geschehen? Zum Ablauf vom Heilsplan Gottes möchte ich anmerken, dass ich persönlich das nicht vertrete, dass die Entrückung der Gläubigen vor dem Beginn der Trübsal stattfindet. Nach der Trübsal wird unter anderem die Auferstehung der Heiligen aus der Trübsal stattfinden. Also die, die sich während der Trübsalzeit nach der Entrückung der Heiligen noch bekehrt haben und die Hochzeit vom Lamm von Christus. Und das würde mit der Analyse vom Gleichnis übereinstimmen. Schauen wir einmal den grösseren biblischen Rahmen an. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen im Kapitel 25 illustriert die Endzeitrede von Jesu. Und die Endzeitrede, die hat schon im 24. Kapitel angefangen. In dieser Endzeitrede erklärt Jesus, welche Zeichen Trübsal ankündigen, welche Zeichen Trübsal begleiten und welche Zeichen seine Wiederkunft begleiten. Dann kommt das Gleichnis vom Feigenbaum, wo unter anderem dafür dasteht, dass die Gläubigen, die fähig sind, Zeichen der Jahreszeiten zu interpretieren und zu erkennen, auch Zeichen der Endzeit sollten erkennen. Also die Zeichen, die Jesus erwähnt, sind Wegweiser. Aber der genaue Zeitpunkt von Jesu Wiederkunft kennen wir nicht und können wir nicht kennen. Und diese Aussage steht auch am Ende von unserem Gleichnis Und das hilft uns schon mal, das Gleichnis in Heilsplan ein bisschen anfangen einzuordnen. Jetzt, wo wir den biblischen Rahmen kennen, stellt sich die Frage, wer ist Brut, wer sind Brutjungfern? Ein Hinweis findet man in der Offenbarung. So, jetzt muss ich wieder den Bildschirm teilen. Ich habe immer Angst, dass das nicht klappt irgendwie. Aber wie du Engelshand. Ja, es klappt. Wunderbar. Ihre Folien werden vorbereitet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Machen wir da fortsetzen. Gut. Also, ein Hinweis findet man in der Johannes-Offenbarung. 19, Vers 7 bis 10. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes, das ist Jesus Christus, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, also der Engel zum Johannes, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Brut, das ist also die Gemeinschaft von der Heiligen, die Errettete. Brut, sie ist ganz rein, weil sie Vergebung von ihren Sünden erfahren hat. Und die gerechten Taten widerspiegeln ihren Glauben. Sie ist gekleidet in Gerechtigkeit. Das Bild hat auch schon der Jesaja gebraucht für die Rechtfertigung, die Gerechtsprechung durch Gott. Der Paulus bestätigt die Tatsache, dass es sich bei Christi Brut um die Gemeinschaft von den erretteten Christen handelt. Und zwar unter anderem in folgendem Vers. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Übrigens, Wasserbad im Wort. Das ist das Äquivalent zum obligatorischen Bad von der Brut. Im Judentum, noch heute im orthodoxen Judentum, gibt es mehrere Gelegenheiten, wo ein Gläubiger in die Mikwe, ins Bad geht und dort durch Untertauchen geht ins Bad und wird untertaucht, ganz. Und das führt zur rituellen Reinigung. Auch eine Frau, die heiratet, muss voran durch das rituelle Bad gehen. Also da sehen wir, wie eng die Parallelen sind und da werden wir noch weiter drauf eingehen. Also wir sehen da, dass Jesus ist, wo uns seine Brut von aller Schuld und Beschmutzung reinigen. Das ist die nötige Vergebung, ohne die keiner von uns könnte gerettet werden. Um jedes Missverständnis auszuschliessen, fügt der Paulus im Epheserbrief bei, nachdem er geschrieben hat, dass ein Mann seiner Frau werde anhängen und die beiden werden eins Fleisch sein, fügt er bei, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Und da nochmal eine klare Aussage, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. So, jetzt sieht alles sehr klar aus, hoffe ich zumindest. Und darum will ich euch jetzt noch ein bisschen verwirren, weil so klar ist es eben doch nicht. Das Alte Testament bezeichnet durchs Band Israel als Gottes Brut. Und dazu vielleicht auch, einfach der Vollständigkeit halber, ein Bibelvers, Jesaja 54, Vers 5 bis 7. Dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Heerscharen ist dein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Jetzt lesen wir in etlichen Kommentaren, dass Israel quasi geschieden worden ist von Gott, weil sich Israel von Gott abgewendet hat und Jesus als den Messias verworfen hat. Und wir lesen das tatsächlich vor allem in Hesekiel 16 und in den ersten drei Kapiteln von Hosea. Der Arno Gebelein und Bible Knowledge Commentary schreiben, Gott werde sich zwar wieder Israel annehmen, aber niemals mehr als dessen Brut, da das mosaische Gesetz es verbietet, eine Geschiedene wieder zu heiraten, wenn sie nach der Scheidung Frau von einem anderen Mann geworden ist. Ihr könnt das tatsächlich nachlesen im fünften Buch Moses, Kapitel 24, die ersten 14 Vers handelt davon. Wenn wir aber die Stelle in Hesekiel 16 und im Buch Hosea sorgfältig lesen, so tut der Bräutigam doch genau das Unerhörte und nimmt die verstoßene, hurerische, so in der Bibel das Wort Brut, nach einer langen Zeit von der Entsagung wieder zu sich als Wiederhergestellte. Ein gläubiger Überrest von Israel wird am Ende der Zeit Jesus als den Messias erkennen und von Gott wieder ganz angenommen werden. Es gibt eine kirchliche Strömung, die behauptet, Israel sei dadurch, dass sie Christus verworfen haben, von Gott durch die neutestamentliche Gemeinde ersetzt worden. Das ist die sogenannte Ersatztheologie, Replacement Theology. Und die Bible de Jerusalem fährt auch auf dieser Schiene. Aber dem widerspricht unter anderem der Paulus im Römerbrief sehr heftig. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. So, die Ausdrücke Ehefrau, Brut, Bräutigam, Hochzeitsmahl, Brutjungfer sind natürlich nur Bilder. Aber die Bilder sollen uns nicht verwirren, sondern helfen, geistliche Wahrheiten besser zu verstehen. Darum wollen wir sie ernst nehmen. Israel wird in der Bibel im Alten Testament als Frau, Ehefrau, Gemahlin Gottes bezeichnet. Aber als Braut des Lammes, als Brut Christi, ist immer gemeint. Und um die geht es da. Wir wollen also jetzt da bewusst einmal Israel beiseite schieben und uns auf das konzentrieren, was wir meinen, um das jetzt da auch ginge. Sonst macht es uns noch ganz wirr. Das Verständnis, dass Brut Christi, die Gläubigen, sind, die an der Entrückung teilnehmen, teilt auch Traduction Ökumenique de la Bible Top, der Fruchtenbaum, McDonald, New American Bible, Schofield, Tim Lae und David Stern, sowie die, die ich gecheckt habe. Gut, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt wissen wir, wer der Bräutigam ist, wir wissen, wer Brut ist, von der nicht redet ist in unseren Bibeln. Und jetzt wollen wir doch noch wissen, wer die Brutjungfern sind. Und um das herauszufinden, müssen wir uns mit dem Ablauf von einer jüdischen Hochzeit bekannt machen. Jesus war immerhin ein Jude und er hat sich an Juden gerichtet und er hat in einem jüdischen Kontext gelebt. Wenn also Jesus ein Gleichnis macht über ein Hochzeit, dann ist jedem Zuhörer damals sofort klar gewesen, um was es geht. Das ist uns nicht mehr so klar. Darum werde ich jetzt da näher drauf eingehen. Eine jüdische Hochzeit fängt an mit der Wahl der Braut. Da wird verhandelt und vereinbart. Und zwar zwischen dem Vater vom Bräutigam und dem Vater der Braut. Das war die Verlobung. Und die war so verbindlich oder immer noch in orthodoxen Kreis wie die Ehelichung. Manchmal waren Brutleute noch kleine Kinder, wenn das verhandelt worden ist. Vater haben gewählt, nach Absprache mit den betreffenden Familien, die haben die Ehepartner ausgesucht. Heute ist das etwas lockerer. Die Ehepartner werden auch gefragt, aber es ist immer noch eine Sache unter Familien in erster Linie. Und das hat eine interessante Parallele, werden gesehen. Zu jedem Schritt gibt es eine atemberaubende Parallele zu dem Erwählen, nicht durch die Beteiligten, sondern durch die Väter. In Johannes 15, 16 sagt Jesus: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Auch da, wir haben nicht erwählt, sondern wir sind erwählt worden. Und zu wem redet da Jesus? Jesus redet zu seinen Jüngern, also an die, die an ihn glauben, das heisst an die Gemeinde, an uns. Nächster Schritt. Der Vater vom Bräutigam oder der Bräutigam selber, je nachdem, wie alt das der Bräutigam zu dem Zeitpunkt ist, bezahlt den Brutpreis. Und mit dem Brutpreis wird die Familie von der Brut die Haustür von der Brut zahlen. Da liegt Parallelen auch auf der Hand. Das ist durch den Tod Jesu Christi am Kreuz, hat Gott den Preis für unsere Errettung gezahlt. Und sein Blut ist quasi unsere Aussteuer, das heisst unsere Rechtfertigung vor Gott. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 19. Nächster Schritt ist die Verlobungszeit. Es kann eine relativ kurze Zeit vergehen oder es können viele Jahre zwischen der Verlobung und der Heimholung der Braut verstreichen. Das ist auch in dieser Zeit übrigens, dass Maria schwanger geworden ist mit Jesus. Jetzt, das situiert sich da im Heilsplan Gottes. Und zwar hat Gott seine Wahl getroffen, Jesus hat den Brutpreis für uns gezahlt und jetzt warten wir darauf, bis uns der Bräutigam zu sich heimholt. Das ist die Entrückung. Und die Wartezeit umfasst die ganze Zeit zwischen Pfingsten und der Entrückung. In dieser Zeit redet Jesus auch. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir holen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das ist doch herrlich, oder? Das lesen wir im Johannes 14,3. Der Bräutigam geht also zu der Brut und führt sie zu sich heim. Übrigens, auf Polnisch sagen wir immer noch, wenn eine Frau heiratet, sagt man, sie ist am Mann nachgegangen. Wenn der Mann heiratet, dann tut er eine Frau nehmen. Oder? Da sehen wir, das kommt auch aus dem raus. Wir sind sehr geprägt von dem Judentum noch in Polen. Also er führt sie zu sich heim. Und das ist ein Bild für die Entrückung. Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Ein weiterer Vers, wo Jesus sagt in Lukas 21, 36, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet, dass wir entfliehen dem, was soll ich kommen. Jetzt, wo Brut also im Himmel oben ist, wo gemeint entrückt worden ist, wo Brut jetzt vom Bräutigam geholt worden ist, wird sie zubereitet und badet und geschmückt. Und das findet jetzt findet der Hochzeit statt, aber im engen familiären Rahmen. Und da sind nur die nächsten Angehörigen eingeladen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Man hat die Vers schon mal gehört. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Epheser 5, 25 bis 27. Anschließend zieht jetzt Brutpaar zum Haus vom Bräutigam und wird empfangen von fröhlichen Brutjungfern, die das junge Paar begleiten mit Liedern und Fackeln. Und zusammen gehen sie jetzt als grosse, als rauschende Hochzeitsfest. Jetzt haben wir es also endlich, die Brutjungfern, da sind sie. Und um diesen Punkt geht es also auch in unserem Gleichnis. Die Jungfrauen sind Brutjungfern, die das Brutpaar als Hochzeitsfest begleiten. Jetzt haben wir also Licht in das Gleichnis bekommen. Brütegang ist Christus, Brut sind die entrückten Gläubigen. Wenn die Entrückung tatsächlich vor Beginn der Trübsal stattfindet, dann finden die Vorbereitungen der Brut während dieser Zeit statt, das heisst während der Trübsalzeit. Während dieser Zeit der Trübsal, wo laut Daniel soll 7 Jahre dauern, gibt es auch Bekehrungen unter den Juden und unter den Heiden. Und auf Erden wird wieder eine sichtbare Gemeinde entstehen. Das sind Brutjungfern. He? Das sind Christen aus der Trübsal. Und Achtung! Und darunter befinden sich also wiedergeborene Menschen, wie auch Namenschristen. Also die sichtbare Gemeinde ist das. Das heisst jetzt aber nicht, dass uns das Gleichnis nicht angeht, weil wir nicht zu denen Christen werden gehören. Weil auch wir werden irgendwann, an einem Moment, wo wir nicht wissen, wo keiner von uns weiss, irgendwann gegenüber Jesus stehen. Und darum sollen auch wir uns vorbereiten. Darum, es geht uns sehr wohl etwas an, ihr müsst noch dranbleiben. So, jetzt in einem nächsten Schritt lesen wir nochmal das Gleichnis und gehen der geistlichen Bedeutung der einzelnen Verse an. Schauen wir die ersten 4 Verse an. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Da haben wir also 10 Brutjungfern. 10 ist die Zahl der Vollständigkeit. 5 heisst nicht unbedingt 50%, sondern ein verhältnismäßig grosser Anteil von denen. Jungfrau bedeutet nichts Moralisches, sondern eine Funktion. Ihre Funktion ist es ja, auf den Bräutigam zu warten, um später zusammen mit ihm ans grosse Hochzeitsfest zu gehen. Nochmal, die 10 repräsentieren Kirche und die besteht aus Erretteten und aus Unerretteten. Alle sind sie berufen, aber nicht alle haben die Chancen ergriffen. Alle sollen am Bräutigam entgegengehen, aber nicht alle werden es schaffen. Ihnen allen aber ist gemeinsam, dass sie Lampen dabei haben. Die Törichten wie die Klugen. Lampen dabei haben, das gehört zur Tradition der Brutjungfern. Von daher sieht man im Moment auf Anhieb keinen Unterschied zwischen ihnen. Auch die Törichten warten. Und so ist es auch mit wiedergeborenen Christen und mit Namenschristen. Alle besuchen einen Gottesdienst, warten auf die Rückkehr Jesu und man kann es nicht so unbedingt voneinander unterscheiden. Der einzige Unterschied zwischen denen ist im Öl. 5 von ihnen haben auf Reserve mitgebracht und 5 nicht. Jetzt, American Bible, New American Bible, Entschuldigung, schreibt, das Öl symbolisiere die guten Werke. Die Übersetzung von dieser Studienbibel ist katholisch und das mag den Fehler, nach meiner Meinung, Fehler erklären. Denn wenn Öl die guten Werke wären, dann würde das heissen, dass die guten Werke das Kriterium der Rettung wären. Und das stimmt nicht, definitiv nicht. Wir werden durch Gottes Barmherzigkeit aus Gnade gerettet, wenn wir unseren Glauben auf Jesus Christus setzen. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben, sagt Jesus. 6,47. So einfach und doch so schwierig für viele. Alle anderen Auslegungen, die ich gelesen habe, sagen, dass Öl den Heiligen Geist symbolisiert. Und das kann man nachlesen im 4. Kapitel von Zachariah im 1. Teil. Bei den meisten Kommentatoren endet mit dieser Bemerkung die Analogie. Ich möchte es aber noch etwas vertiefen, weil ich bin nicht so schlau geworden, es ist der Heilige Geist. Man könnte ja meinen, dass vielleicht das Kriterium von der Rettung wäre, ob wir Geist getauft sind oder nicht. Und was das heisst, über das scheiden sich Geister. Im Gleichnis geht es auch nicht generell einfach um Öl. Es geht nicht um Olivenöl oder Rapsöl, sondern es geht um ein ganz spezielles Öl für Lampen bzw. Fackeln. Das ist also Lampenfackeln, je nach Übersetzung. Wahrscheinlich ist es um eine gewisse Art Paraffinöl gegangen. Es geht also nicht nur um Öl, sondern es geht auch um Fackeln. Öl allein gibt nämlich noch kein Licht und Fackeln ohne Öl geben auch kein Licht. Ohne Öl wären die Lampen nutzlos. Sie könnten ihren Zweck nicht erfüllen, nämlich Licht geben. Und wofür stehen die Lampen bzw. Fackeln? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, seit Psalm 119, Vers 105. Also das Öl allein lange nicht und die Lampen allein lange nicht. Aber das Öl ist da, um das Wort die Lampe anzuzünden, um ein Licht zu werden, um eine Lampe. Und das ist das Wort, das ist die Bibel. Und so besitzen wir das prophetische Wort, das ist die Heilige Schrift, umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. 2. Petrus 1,19. Also auch da wird das prophetische Wort, das heißt die Heilige Schrift, ist eine Lampe. Da hätten wir also Parallelen zu der Lampe. Es geht also nicht einfach um geistliche Inspiration oder um Geistesgaben. Es geht um den Heiligen Geist in seiner Funktion, die Schrift zu erhellen. Er ist es, der das Wort zum Leuchten bringt, sodass man es verstehen und brauchen kann. Das Wort und der Heilige Geist gehören ganz eng zusammen. Wer nur die Schrift hat, aber sein Leben nie Jesus hingegeben hat und somit auch den Heiligen Geist nicht hat, dem ist die Bibel ein toter Buchstabe, kann nichts damit anfangen. Wer hingegen den Heiligen Geist hat, aber das Wort vernachlässigt, dem sein Glaubensleben wird schnell zu einer leeren Schwärmerei. Der Heilige Geist lässt das Wort Gottes leuchten und uns leiten. Das Wort allein, ohne völlige Hingabe an Jesus, ist nicht viel mehr als ein mehr oder weniger verständliches und mehr oder weniger spannendes Buch. Das ist der Fall mit diesen törichten Jungfrauen. Sie haben zwar das Wort, aber es nützt ihnen nichts. Das ist toter Buchstabe. Es leuchtet ihren Weg nicht aus. Denen hingegen, wo ihr Leben auf Jesus ausrichtet, macht der Heilige Geist das Wort verständlich, so dass es ihnen eine Wegweisung ist. Die einen sind also religiös und das ist ihre Tradition, eine Äußerlichkeit und die anderen gehen in der Erkenntnis Gottes. Die, die uns Herr Jesus klug nennt, nehmen ihren Auftrag richtig ernst. Selbst wenn der Bräutigam mitten in der Nacht kommen sollte, da sind sie gewappnet. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Ja, Jesus sagt uns immer wieder, wir sollen wachsam sein. Aber das haben die Jünger schon nicht geschafft und wir schaffen das leider meistens auch nicht. Und auch das ist allen Brutjungfern wieder gemeinsam. Sie alle schlafen ein. Und es ist leider mehr oder weniger normal, dass unsere Aufgeregtheit müde macht. So werden die einen gelassen und den anderen ist es eh schon immer mehr oder weniger egal gewesen. Und von außen sieht man auch wieder keinen grossen Unterschied. Die einen haben vorgesorgt, die anderen nicht. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Was also die Jungfrauen alle erwartet hat, geschieht, der Bräutigam kommt. Und das ist wichtig. Sie haben zwar geschlafen, aber der Bräutigam, jawohl, aber der Bräutigam ist gekommen. Was Gott verspricht, das tritt immer ein. Ich erinnere mich, als ich einmal meiner Mama gesagt habe, dass Jesus vielleicht bald wiederkäme, hat sie gesagt, ja, das haben schon unsere Großeltern gemeint. Ja, das ist wahr, aber es macht es nicht weniger wahr. Jesus wird wiederkommen. Was er sagt, trifft ein. Matthäus 5, 18. Wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Häkchen vom Gesetze vergehen, bis alles wird geschehen. Also, wir können Gift aufnehmen oder lieber nicht. Was Gott verspricht, das tut er auch. Dass es zumindest in der Nacht würde geschehen, mit dem haben die törichten Frauen nicht gerechnet. Übrigens werden wir da immer von Frauen von klugen und törichten Frauen reden. Selbstverständlich ist das ein Bild, sind natürlich auch Männer mitgemeint in dem Gleichnis Jesu. Alle haben gleich viel Zeit gehabt, um sich vorzubereiten. Und trotzdem trifft es einen grossen Teil von ihnen völlig unvorbereitet. Und da ist es interessant, wie die Unvorbereiteten reagieren. Sie meinen jetzt, wo es zu spät ist, jetzt können sie von denen profitieren, die sich richtig vorbereitet haben. Aber die lehnen ab. Warum? Ich habe eine sehr schöne Aussage vom Pfarrer Wilhelm Busch dazu gelesen. Er sagt oder schreibt, man kann das Öl nicht heilen, weil ein bisschen gerechtfertigt nicht reicht. Man könnte sagen, man kann das Öl nicht heilen, weil ein bisschen Heiliger Geist nicht reicht. Da haben wir es also wieder. Die törichten Jungfrauen, das sind Namensreste, die meinen, das lange schon, wenn man ein bisschen fromm sei, nur nicht zu radikal. Aber man kann auch nicht durch Stellvertretung gerettet werden. Jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Dass es darum geht, Öl zu kaufen, ist auch etwas, was uns vielleicht aufhorchen lässt. Und zwar entspricht das am Muster, am Frömmigkeitsmuster von der religiösen Namenschristen, oder? Man kann es Heil kaufen, man könnte uns ihre Rettung kaufen, man könnte uns den Himmel verdienen, man könnte Opfer bringen, man könnte Spenden machen und so weiter. Genug gute Taten und dann wird es schon lange. Und die klugen Jungfrauen sagen, gehen Sie doch kaufen. Das heisst, sie tun es genau dort antöpfen, wo ihr Schema, ihr religiöses Schema ist, sie kennen kein anderes. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und jetzt ist es Sport. Wir hören oft, für Jesus gibt es krass Sport. Es ist immer noch früh genug, solange wir am Leben sind. Ich glaube, das stimmt nicht unbedingt. Denkt mal an die Zeit von Noah, wo sich alle lustig gemacht haben über die Christen, die hätten sollen auf dem Wasser schwimmen und wo es angefangen hat zu regnen, hat Gott selber die Tür zugemacht. Die Zeit war abgelaufen. Gott hat seine Zeit und wenn er uns ruft, dann müssen wir parat sein. Das erinnert uns an das Gleichnis vom Festmahl. Die ursprünglich Eingeladenen, die haben alle schon kommen wollen als Festmahl, nur nicht jetzt. Sie haben einfach nur zuerst erledigen, was ihnen wichtiger oder dringender erschienen ist. Aber das geht nicht. Wenn uns der König einlädt, dann können wir nicht sagen, wir kommen jetzt nicht, wir kommen in einer Woche, in einem Monat oder kurz bevor wir sterben. Nein, wenn die Einladung jetzt gilt, dann müssen wir auch jetzt antworten. Jetzt gibt es Kommentatoren, die meinen, die zwei Jungfrauen, Brautjungfern, Gutjungfern, würden geistlich gesinnte und fleischlich gesinnte Christen darstellen oder treue Christen und diejenigen, die vom Weg abgekommen sind. Das kann nach meiner Meinung aber nicht stimmen. Die törichten Jungfrauen sind zwar religiös und aktiv in ihren Gemeinden und Kirchen, aber wären sie wiedergeborene Christen, die einfach nur fleischlich wären oder vom Weg abgekehrt wären, dann würde Jesus niemals sagen, ich kenne euch nicht. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sagt er im Johannesevangelium 6, 17. Ganz ein wichtiger Satz. Gerade wenn wir in Krise sind. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jetzt kommen wir zum dritten und zum letzten Teil von unserem Gleichnis. Was können wir damit anfangen? Die Antwort liegt im letzten Vers. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Matthäus 25, Vers 13. Wir sollen also wachsam und bereit sein. Das sind zwei Sachen, wachsam und bereit. Und das sagen auch die anderen Gleichnisse zu dem Thema. Sehr klar ist auch der Lukas diesbezüglich. Im 12. Kapitel, Vers 35 bis 36. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Auch da sagt es Schrift, wir sollen aktiv auf Jesus warten. Das heisst, parat sie mit brennenden Lampen. Unser Gleichnis legt Betonung aufs Öl, ohne dass die Lampen nicht würden brennen. Wenn wir wollen, dass unsere Lampen ihren Zweck erfüllen, dann brauchen wir das Öl, und zwar auf Vorrat. Das heisst, dass wir uns sollen am Wort Gottes unterordnen und Gott bitten, uns das Wort auch auszuleuchten, aufzuschlüsseln. Sollen nicht wie die törichten Jungfrauen sein, die zwar äußerlich fromm gewesen sind und innerlich leer. Es langt nicht, ein Soldat in der Heilsarmee zu sein oder ein Mitglied im Freundeskreis oder ein Offizier oder sogar General. Das bringt uns überhaupt nichts. Es bringt uns nur etwas, wenn wir uns vorbehaltlos in die Hände von Jesus fallen und alles dran setzen, seinen Willen zu riskieren zu tun. Sonst riskieren wir, dass uns Jesus eines Tages nicht wiedererkennen. Wir sollten aufwachen und unsere Gebetsgemeinschaft mit Gott pflegen, sein Wort umsetzen und die Pflege unserer Beziehung mit Gott an erster Stelle sein. So werden wir bereit sein, wenn es dann plötzlich so weit ist. Wenn es plötzlich tönt, der Bräutigam kommt. Oder wenn die Entrückung kommt. Oder wenn ich einen Unfall habe und plötzlich vor Jesus stehe. Irgendwann kommt der Moment, wie und wo auch immer, für jeden von uns. Ob ich jetzt mit der Einordnung von diesem Gleichnis in die ganze Heilsgeschichte recht habe oder nicht, irgendwann stehen wir vor Jesus. Und keiner von uns weiß, wann das es wird sein. In etlichen Gleichnissen und Reden ruft uns Jesus auf, nicht müde zu werden und treu unseren Dienst zu tun. Manchmal, das geht sicher jedem von euch hier und da einmal so, sehen wir den Sinn von unserem Dienst, von unserer Arbeit nicht ganz ein. Und manchmal würden wir auch lieber etwas anderes tun, wo wir das Gefühl haben, würde vielleicht ein bisschen mehr bringen. Aber Jesus sagt uns, wir sollen das, was wir beauftragt sind, zu tun, in Treue, mit Sorgfalt und mit Hingabe tun. Und wenn wir das tun, dann nachher gilt das Wort auch uns, wo wir lesen in Matthäus 24, 46. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem finden wird. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Soweit meine Auslegung zu dem Gleichnis. Ich beende jetzt. Wie beende ich das? Meine Präsentation und gebe das Wort wieder der Cinzia.